Ja, wir möchten erstmal bedanken für die Einladung, dass wir hier sein dürfen und haben uns darauf gefreut. Und das war keine große Aktion, dass wir hierher kommen. Es sind eine Stunde Autofahrt, mehr nicht. Motivation zur Evangelisation. Und du hast schon gesagt, es geht um Ermutigung, aber es ist schön, dass im Griechischen das Wort Ermutigung auch Ermahnung bedeutet. Und wir brauchen beides. Manchmal muss man schon so, wie wird denn das bei uns in der Gegend, so einen Hinterntritt nennen, brauchen, damit wir überhaupt wieder losgehen. Also so einfach ist das nicht immer mit Ermutigung. Manchmal braucht man es ein bisschen mehr. Und ich möchte gerne an diesem Abend beides vorstellen, dass wir nachher wirklich sagen, Herr, wir wollen losgehen. Wir haben eine Botschaft für die Leute und wir wollen ihnen diese Botschaft bringen. Zunächst mal so zwei Definitionen, was überhaupt Evangelium heißt. Nun, das gibt es aus dem Griechischen Evangelium und es meint gute Botschaft. Ich höre manchmal, es ist frohe Botschaft. Und da sage ich, das ist nicht immer eine frohe Botschaft. Evangelium, gute Botschaft, trifft es viel eher, weil du Leuten deutlich machen musst, dass sie überhaupt Sünder sind. Und das ist keine gute Botschaft für sie. Doch, eine gute Botschaft, aber keine frohe Botschaft. Merkt ihr? Also Leuten zu sagen, du gehst verloren, das ist eine gute Botschaft, aber keine frohe Botschaft. Sich selbst zu erkennen als jemand, der verloren ist, schwierig. Gute Botschaft, wir haben die beste Botschaft der Welt, weiterzugeben. Und das zeigt uns, dass wir Boten sein dürfen mit einer Botschaft, wir kommen nachher nochmal darauf, die wir direkt aus der Bibel nehmen. Das zweite Definition ist Mission. Was heißt das überhaupt? Kommt aus dem lateinischen Missio, meint senden, abschicken. Also jemand, der ein Missionar ist, ist jemand, der gesandt ist, der abgeschickt wurde. Und auch das werden wir heute Abend finden, dass wir solche sein dürfen, die ausgesandt sind, abgeschickt sind mit einer guten Botschaft für die Leute, für die Welt heute. Damals war ein Evangelist jemand im Altertum, der nach einem Krieg zu Hause ankam und sagte, der Feind ist besiegt, ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Und ich möchte das immer gern übertragen in unser Leben. Wir dürfen auch den Leuten diese gute Botschaft bringen, der Feind ist besiegt, der Teufel ist besiegt, wir können auf der Seite des Siegers stehen. Seht ihr, manchmal sind wir als Christen so und drängen uns so in die Ecke und hoffentlich spricht uns keiner an und das ist ja alles so schrecklich für uns. Nein, wir haben die beste Botschaft, weil wir einen Sieger haben. Wir stehen auf der Seite des Siegers, wir können nach vorne gehen und den Leuten etwas sagen. Manchmal uns nicht so einfach drängen lassen, so, wir wollen offensiv auf die Leute gehen. Das wollen wir vielleicht heute Abend nochmal lernen, dass wir uns nicht hinten in die Ecke stellen müssen. Petrus sagt zwar, wenn jemand kommt und möchte wegen der Hoffnung eine Frage stellen, dann darfst du eine Antwort geben. Aber wir werden nicht nur darauf, dass Leute uns ansprechen, oder? Wir wollen offensiv werden. Das ist Evangelium weiterzugeben. Und dazu braucht man Mut. Dazu braucht man Ansporn. Und ich möchte gerne wirklich heute Abend zu Ermutigung in diesem Sinn beitragen. Also jemand im biblischen Sinn, der evangelisiert ist, er bringt die Botschaft von dem Herrn Jesus Christus an andere, damit sie in der Lage sind, ihn als Herrn und Heiland anzunehmen. Und ich glaube, das müssen manche Missionswerke auch wieder mal neu bedenken, wenn sie Traktate rausgeben. Übrigens wollen wir prüfen, was wir weitergeben, ob jemand durch das Traktat in die Lage versetzt wird, Jesus als Herrn und Heiland aufzunehmen. Wenn das nicht das Thema ist, Traktat in die Mülltonne, ja? Kannst du damit anfangen. Manche Missionswerke, die arbeiten nach dem Motto, ja, du musst ganz klein anfangen und irgendwann nach dem sechsten Traktat kannst du dir ein bisschen mehr geben. Wer liest von euch sechs Traktaten nacheinander? Kein Mensch. Ja, diesen Aufbau gibt es überhaupt nicht. Wenn also, was müssen wir prüfen? Noch einmal, wenn wir das Evangelium weitergeben, muss es den Menschen dazu bringen, zu wissen, ich muss mich bekehren. Ich brauche den Herrn Jesus als Retter meines Lebens und da muss die Botschaft darin enthalten sein. Sonst nützt es nichts. Das nur mal so als Randbemerkung. Es gibt einen wunderschönen Satz in Johannes 1, Vers 42. Das ist von Andreas. Ich möchte heute Abend manche Bibelstellen mit euch lesen und seht mir das nach, dass wir hin und her blättern. Bei dem Thema geht es ja nicht so einen biblischen Vortrag zu irgendeinem Bibelbuch zu machen, sondern zusammenzutragen, was die Bibel da sagt. Und der Andreas ist jemand in der Bibel, der immer Menschen zu dem Herrn Jesus führt. Und in Johannes 1, Vers 42 steht, er findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon, und dann Vers 42, er führte ihn zu Jesus. Ihr Lieben, das ist das große Thema, wenn es um Missionierung, um Evangelisierung geht. Menschen zu dem Herrn Jesus führen. Da müssen sie hin. Bei ihm finden sie Rettung und Heil. Sonst nirgends. Wir wollen sie nicht in die Gemeinde führen, nicht irgendwo zum Hauskreis führen. Ist natürlich, kann da sein, dass das Zwischenstation ist, ja? Aber das Große ist, zu Jesus führen. Da müssen sie hin. Das können wir von dem Andreas hier schon mal lernen. Jetzt gibt es so zwei Bereiche bei Evangelisation. Persönlicher Bereich und ein für gemeinsam. Und gemeinsam, wenn wir Zeit haben, machen wir es ganz am Ende. Mir geht es heute Abend mehr so um persönliche Evangelisation. Denn wenn wir alle persönlich tätig würden, dann wären wir gemeinsam auch tätig. Ganz klare Sache, ja? Also erstmal um persönliche Evangelisation. Ich will da Schwerpunkte setzen. Erster Schwerpunkt: Evangelisieren ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für einen von neuem geborenen Christen. Bibelstellen dazu. Jetzt fangen wir an zu blättern. Wir fangen an in 2. Petrus 3. Vers 9. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße, zur Umkehr kommen. Wir sind von Neuem geboren. Wir gehören zum Herrn Jesus. Er ist unser Herr. Und jetzt möchte dieser Herr, dass keiner verloren geht, dann übernehmen wir als seine Jünger automatisch seinen Willen. Das wäre das Normale für das Leben eines Christen. Man übernimmt den Willen des Meisters. Gilt übrigens für alle Bereiche, ja? Wenn der Meister etwas will als seine Jünger, machen wir das natürlich auch. Wir wollen es auch. Und der Meister will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Also wollen wir das alle nicht, dass irgendjemand verloren geht. Stimmt das? Bei manchen haben wir den Eindruck, als wenn der in die Hölle kommt. Das geschieht ihm aber recht, oder? Nein, das geschieht ihm nicht recht, ja? Wir wollen das mal deutlich für uns mal machen. Auch dem, mit dem wir Stress haben, der uns immer ärgert, der uns beleidigt. Wir wollen, dass er oder sie auch gerettet wird. Das muss erst in unser Kopf rein und dann ins Herz auch. Tatsächlich, alle sollen gerettet werden. Adolf Eichmann, kennt ihr den? Das war der für 6 Millionen Judenmord verantwortlich war. Der wird in Buenos Aires geschnappt, vom Mossad übergestellt nach Jerusalem und kommt dort ins Gefängnis. Ein Seelsorger will ihn besuchen. Und er fragt sich, kann ich diesem Mann die Botschaft des Evangeliums, die Gnade Gottes anbieten, der 6-millionenfacher Mörder ist. Und der Seelsorger sagt, jawohl, auch für ihn gilt die Botschaft. Ja, das müssen wir klar machen. Es gibt keinen, der zu schlecht ist. Der größte Sünder wurde gerettet. Das sagt Paulus, 1. Timotheus 1, Vers 15. Er bezeichnet sich als den ersten der Sünder, also den größten Sünder. Denn zeitlich war er nicht der Erste. Und er wurde gerettet. Also wir übernehmen des Herrn Willen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also erst haben wir den Willen des Herrn und jetzt haben wir hier Gottes Willen. Und wir sind Kinder Gottes geworden. Und ein Kind möchte das, das ist das Normale jetzt in der Bibel, das tun, was der Vater will. Dann sind wir übrigens nach Matthäus 5 Söhne Gottes. Ja, zeigen uns als Söhne Gottes, wenn wir uns so verhalten wie der Vater. Und Gott will, dass alle gerettet werden. Dann wollen wir das automatisch auch. Deswegen sage ich eine Selbstverständlichkeit eigentlich für uns, dass jeder gerettet wird. Matthäus 12, Vers 34. Die Bibelstelle kann man sich vielleicht gut behalten. Matthäus 1, 2, 3, 4, ja. Da sagt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. So ähnlich drückt das die Bibel aus. Matthäus 12, 34. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also wenn ich erfüllt bin vom Evangelium, dann kann ich gar nicht anders als davon reden. Das sind ja, kann man sich Beispiele gut machen. Also wenn Fußball-WM ist, ja, und da kannst du erleben, dass ganz viele sich über Fußball unterhalten, ist das Herz voll von Fußball. Aber unser Herz darf voll sein von der Liebe Gottes, kommen wir nachher nochmal zu, vom Evangelium. Und dann kannst du gar nicht anders als davon reden. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also was dir wirklich wichtig ist, davon redest du. Da kannst du gar nicht schweigen. 2. Korinther 5, da wollen wir nachher noch mehr Punkte davon finden. Jetzt erstmal nur bei Selbstverständlichkeit. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also, die Liebe des Christus drängt uns. Als wir uns bekehrten, hat die Liebe Gottes Einzug in unser Herz gemacht. Römer 5, Vers 5. Die wohnt jetzt in uns. Und jetzt haben wir einen inneren Drang. Und vielleicht muss man den wieder mal neu justieren, diesen Drang. Frauen, mit einem Beispiel vielleicht deutlich zu machen, kennen das, wenn sie einen Kochtopf auf den Herd stellen, Milch rein und Deckel drauf und Herd an. Was passiert? Ja, irgendwann macht der Deckel nach außen und die Milch hinterher. Dann merkst du, da ist Feuer unten drin gewesen, ja? Und der Drang hat alles oben rausgesprudelt. Und jetzt haben wir die Liebe Gottes in unseren Herzen. Und Matthäus 12 sagte, aus der Fülle des Herzens redet, wir haben so einen Drang da hinten, wir können gar nicht anders. Das ist Selbstverständlichkeit eigentlich, dass wir von dieser Liebe weitersagen, weil wir diese Liebe Gottes in uns haben. Noch ein letzten Vers zu diesem Punkt. Im Johannesevangelium, Kapitel 7, da geht es um den Heiligen Geist auch, deswegen passen die Bibelstellen ein bisschen so zusammen. In Johannes 7, Vers 38, da sagt der Jesus Christus, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Als wir uns bekehrten, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, wir haben gehört, geglaubt und wurden versiegelt. Mit dem Heiligen Geist sind jetzt Eigentum und der Heilige Geist wohnt seitdem in uns. Und jetzt sagt die Bibel, unser Körper oder wir als Person dürfen solche sein, aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und der wirkt in unserem Leben, dass Ströme ausfließen. Das heißt, die Menschen kriegen das mit. Also es kann gar nicht anders sein, wenn da aus mir ein Strom rausgeht, da bekommen das andere, die Nachbarn, die Arbeitskollegen oder wer auch immer mit. Es geht nicht anders. Den Strom kannst du nicht verschweigen, das versiegt nicht 13 Zentimeter neben dir, der fließt. So soll das in unserem Leben ganz normal sein, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist und wenn wir gar keinen Bezug hat, das Evangelium weiterzugeben. Ja, dann muss man sich fragen, hat er wirklich den Heiligen Geist? Ist er wirklich von Neuem geboren? Also das muss man sich dann ehrlich fragen. Bist du überhaupt ein Kind Gottes, wenn du das überhaupt nicht merkst? Erster Punkt war also Selbstverständlichkeit. Aber Selbstverständlichkeit ist ja nicht immer so, dass wir das auch praktizieren. Deswegen haben wir jetzt einen zweiten Punkt und der nennt sich Auftrag. Also Evangelisation ist ein Auftrag für uns. Da möchte ich auch wieder Bibelstellen lesen. Und zwar immer die letzten Worte des Herrn Jesus in den einzelnen Evangelien. Man nennt es den Sendungsauftrag und ich will jetzt nicht die Unterschiede deutlich machen oder versuchen, dass Matthäus einen anderen Schwerpunkt hat, darum geht es mir nicht, sondern einfach nur deutlich zu machen, dass der auferstandene Herr seinen Jüngern ganz konkret einen Auftrag gibt. Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin. Macht alle Nationen, sagte ich vorhin, das ist ein anderes Thema, aber geht hin. Markus Evangelium. Markus 16, Vers 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Diese beiden Bibelstellen zeigen schon, wir haben den Auftrag zu gehen und nicht zu warten, dass Leute zu uns kommen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, oder? Natürlich wollen wir unser Haus öffnen und sind bereit für jeden, der kommt und Fragen hat. Aber das ist nicht der Auftrag hier. Der Auftrag ist hier, zu den Leuten zu gehen. Tatsächlich die Füße in Bewegung setzen. Vielleicht auch heute die Hände mit dem Internet, kann man ja auch manches machen, ja? Aber zu den Menschen zu gehen. Lukas Evangelium. Lukas 24, da ist ein bisschen versteckter. Lukas 24, Vers 47. In seinem Namen soll allen Nationen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden. Und in Johannes 20. Vers 21, nachdem der Jesus zweimal ihnen Friede entboten hat, gibt er ihnen dann den Auftrag, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende auch ich euch. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier in der Apostelgeschichte ist noch nicht mal ein Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein. Also automatisch. Aber in den vier Evangelien, das war mir wichtig, in allen vier findet man diesen Auftrag des Herrn. Wir merken, das ist ein Schwerpunkt des auferstandenen Herrn für seine Jünger gewesen, diese Botschaft ihnen noch einmal mitzugeben. Es gibt in den Evangelien, wenn ich das so richtig nachgeschaut habe, ein Wunder, das in allen vier Evangelien enthalten ist, das der Jesus gewirkt hat. Und das ist die Speisung der 5000. Ich meine, das sei das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien kommt. Matthäus 14, Markus 6, Lukas 9, Johannes 6. Also 14, 6, 9, 6, ja. Ihr merkt, ich bin ein Zahlenmensch, muss ich irgendwie behalten. Und jetzt gucken wir in Matthäus Evangelium, was der Herr da seinen Jüngern sagt. Matthäus 14, Vers 16. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, jetzt kommt es, gebt ihr ihnen zu essen. Wir schauen im Markus-Evangelium, in Markus 6, Vers 37, er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Markus 6, Vers 37. Und Lukas 9, Vers 13. Er sprach aber zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. In Johannes wird dieser Auftrag nicht mehr kommen. Aber in den drei, man nennt sie ja diese synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, in allen drei Evangelien, der ganz konkrete Auftrag an seine Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Die Leute um uns her, die haben keine geistliche Nahrung, gibt, bezieht man eben nicht aus Heute Journal und Tagesschau, ja? Da gibt es keine geistliche Nahrung. Da müssen wir für dumm verkaufen, mehr nicht. Man braucht geistliche Nahrung, Nahrung für die Seele. Und jetzt bekommen wir den Auftrag. Wir sind die Jünger des Herrn. Gebt ihr ihnen zu essen. Könnte man nachdenken, wie das da gewesen ist. Die haben das, was sie hatten, dem Herrn Jesus gegeben. Und er gab es ihnen wieder, hat es vermehrt und es reichte für alle. Das ist eine tolle Gelegenheit, oder? Wir denken, Herr, ich schaffe das doch nicht. Dann sag das, was du hast, bring es dem Herrn Jesus und er gibt es wieder dir und dann gibt er einen riesigen Segen daraus, den wir überhaupt nicht überdenken können. Ich habe mal von einem Missionar gehört in Australien, der hat immer auf die, oder irgendwelche Plakate aufgehängt, irgendwas hat er gemacht und er hat nicht erlebt, dass sich überhaupt jemand bekehrt hat. Und dann stellt bei einer Missionskonferenz, haben die Leute erzählt, wodurch die Glauben gefunden haben, was der Anlass war. Und da waren das immer diese Botschaften dieses einfachen Bruders. Viele sich bekehrt. Gebt ihr ihnen zu essen. Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir einfach nutzen. Und wir wollen uns noch weitere Motivationsgründe aus der Bibel nehmen. Ich meine schon, die würden eigentlich reichen, wenn man so ein Selbstverständlichkeit und Auftrag, aber die Bibel gibt mehr. Und gerade im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, da finde ich schon einige Gründe, warum wir losziehen müssen. 2. Korinther 5, erster Grund, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Es ist für uns der Preisrichterstuhl, ja, wo der Herr Lohn für uns gibt, die wir uns bekehrt haben. Wir haben keine Angst davor. Aber die Bibel sagt, es ist ja ein Denn. Und Vers 9 steht, wir beeifern uns, ihm wohlgefällig zu sein, weil dieser Richterstuhl kommt. Ja, also es ist schon nicht einfach so, ich bin danach in Übereinstimmung mit dem Herrn, ich freue mich drauf. Hier wird gesagt, nee, das ist ein Grund, dass du mal nachdenkst, wie du lebst. Das ist der Grund eigentlich hier. Übrigens in Römer 14 genau der gleiche. Deswegen, ich kann das manchmal nicht so richtig verstehen, wie andere da sagen, wie toll sie das dann finden, dass sie endlich da übereinstimmen mit dem Herrn kommen. Also das ist hier eigentlich ein bisschen mal so als Warnung gedacht. Es kommt dieser Tag. Und da wird offenbar dein Leben noch einmal, was du nicht für den Herrn gewesen bist. Bei diesem Punkt fällt mir mein eigenes Leben manchmal ein. Ich hatte eine Arbeitskollegin und sie kam ins Krankenhaus. Und ich hatte den inneren Drang, ich solle sie besuchen. Da habe ich gesagt, Herr, die Woche passt mir nicht. Nächste Woche. Nächste Woche lebte sie nicht mehr. Das sind jetzt schon geschätzt 40 Jahre her oder 35, keine Ahnung. Das vergesse ich nicht. Ich habe das dem Herrn bekannt, klar, das wird dann nicht mehr Thema werden, weil es ja bekannt war. Ich habe es bekannt, aber das zeigt mir, weil wir Chancen einfach nicht nutzen. Und da wird der Herr uns wirklich zeigen, Thomas, da hattest du die Möglichkeit, mit jemandem zu reden. Und du warst zu feige dafür. Das lässt uns sehr vorsichtig laufen heute, oder? Dass wir die Chancen, die wir vor die Füße gelegt bekommen, nicht einfach überrennen. Sagen, Herr, wir wollen sie nutzen für dich. 2. Korinther 5 gehen wir weiter. In Vers 11. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Das heißt, den Schrecken des Herrn heißt, für ewig in der Hölle zu sein. Ihr Lieben, lässt uns das noch wirklich unser Herz weinen? Oder lässt uns das kalt, dass Leute auf dem Weg in die Hölle sind? Und das für ewig? Da hat mal ein Missionar gesagt, er wünschte, er könne jeden Christ 5 Minuten in die Hölle schicken. Und wenn wir einmal 5 Minuten in der Hölle gewesen wären, würden alle glühende Evangelisten. Weil wir nicht wollen, dass irgendjemand da die Ewigkeit verbringt. Es geht doch nicht nur um 80 Jahre. Es geht um Ewigkeit. Das muss uns als Christen nochmal klar werden. Dass Leute, die sich in diesem Leben nicht bekehren, keine Chance mehr haben. Und wir wissen von dieser Ewigkeit in der Hölle. Und die Bibel beschreibt nur bruchstückhaft, wie es in der Hölle sein wird, was für Schrecken dort sein wird. Das Weinen und das Zähneknirschen, sagt unser Herr. Wir kennen es. Und dann wollen wir doch alles daran setzen, dass Menschen nicht verloren gehen. Da waren 2 Evangelisten im Auto unterwegs für eine Veranstaltung, fahren eine Berghöhe hoch und oben hält der Fahrer an und fängt an zu weinen. Und der andere fragt, was ist denn los mit dir, warum heulst du denn? Da sagt er, schau mal da unten die vielen Menschen in der Stadt. Die sind alle auf dem Weg in die Hölle. Berührt uns das noch? Oder na, ist halt so. Da wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir. Also das heißt ja, wir unternehmen alles, damit sie nicht dorthin gehen. Das ist unsere Verantwortung. Was daraus wird, ist was anderes. Wir müssen gehen und sagen. 2. Korinther 5, bleiben wir weiter. Vers 14 hatten wir schon gehabt und 15. Vers 18, wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen. Wir haben also von unserem Herrn einen Dienst erhalten. Und wir wollen doch Diener sein, oder? Wir sagen doch nicht, Herr, du hast mir zwar den Dienst gegeben, aber interessiert mich nicht. Ich mache mein Leben. Kann doch nicht sein. Wir haben einen Dienst bekommen, den wir ausüben wollen. Einen Dienst der Versöhnung. Wir bieten den Leuten Versöhnung mit Gott an. So sagt uns dann auch Vers 20, wir sind Gesandte für Christus. Oder anstelle von Christus. Weil der Jesus nicht leibhaftig auf dieser Erde ist, will er dich und mich gebrauchen. Jeden von uns, möchte ich gleich auch noch deutlich machen. Wir sind Gesandte für Christus. 2. Könige, ganz andere Geschichte eigentlich. 2. Könige 7, da ist Israel im Krieg und sie sind umzingelt, Samaria. Und keine Chance auszubrechen. Es ist so schrecklich, der Hunger dort, dass sie sogar ihre eigenen Kinder essen. Kann man gar nicht glauben, das steht in der Bibel. Und da gab es 4 Aussätzige. Und die 4 Aussätzigen sagen sich, also ob wir hier jetzt sterben vor Hunger, das bringt uns gar nichts, also rennen wir zum Feind. Vielleicht ist der ja mitleidig mit uns, ja. Und sie kommen in das Feindeslager und stellen fest, die sind alle abgezogen. Der Herr hat dafür gesorgt, dass sie alle weg sind. Und das Erste natürlich ist, sie schlagen sich erstmal selbst im Bauch voll. Das hätten wir alle auch gemacht. Klare Sache. Und dann sagen sie uns, 2. Könige 7, Vers 9. Da sprachen sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Also nachdem sie ihren eigenen Hunger gestillt hatten, denken sie an ihre Leute dort in Samaria. Und dann diese Aussage, schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Denn die Leute dort sterben, weil sie nicht versorgt sind. Und sie konnten sagen, da gibt's Nahrung. Ihr Lieben, wir haben heute die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, es gibt Nahrung für euch, für eure Seelen. Schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. So wie in dem Beispiel, das ich eben von mir da hatte. gibt es hier noch viele Gelegenheiten, die wir einfach so verstreichen lassen. Seht ihr, wir können nicht alle Menschen ansprechen. Also wenn du in Aldi gehst und willst einkaufen, dann kannst du nicht an der Kasse dann Leute ansprechen, die sagen, ey, ich will ja bezahlen. Ja? Das können wir nicht machen. Aber wir wissen genau, wenn wir drüber beten, Herr, zeig mir, wen ich ansprechen soll. Das ist ein gefährliches Gebet. Das ist gefährlich. Denn der Herr zeigt dir dann sofort, das macht er mit dem. Und dann musst du ihn ansprechen oder ein Traktat geben. Dann kannst du nicht sagen, Herr, aber den habe ich doch nicht gedacht. Das geht gar nicht. Nein, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Und wir haben heute noch Tage guter Botschaft. Wir haben noch Gnadenzeit, wo wir diese Botschaft weitergeben dürfen. Letzter Vers dazu, Sprüche 24, Vers 11. Sprüche übrigens, mein Klammersatz, würde ich empfehlen, einmal im Jahr, einen Monat, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. 31 Kapitel, wunderschön, ja, kann man mal sich einfach so mal merken. Aber Sprüche 24, 11, errette die zum Tod geschleppt werden und die zur Würgung hinwanken. Oh, halte sie zurück. Das sind ja solche starken Ausdrücke hier. Als ob es in meiner Macht stünde, sie abzuhalten. Das ist unsere Verantwortung hier. Errette die zum Tod geschleppt werden. Sie werden tatsächlich vom Teufel zum Tod geschleppt. Jetzt dürfen wir alles dafür tun, dass sie gerettet werden. Errettung selbst können wir nicht, ja? Das ist klare Sache. Aber wir müssen alles tun, damit sie gerettet werden. Das mag man auch hier als Motivationsgründe jetzt genügen. Aus der Bibel. Jetzt fragen wir uns ja, wer ist denn überhaupt gemeint? Das sind doch bestimmt so eine Spezialgruppe, die das machen muss, ja? Das gilt doch nicht für alle, oder? Gilt das nicht für alle? Wenn wir jetzt noch einmal Johannes 20 aufschlagen würden und den Auftrag des Herrn sehen, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Und wir lesen dazu die Parallelstelle im Lukas-Evangelium in Lukas 24, dann steht in Vers 33, und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, das waren die beiden Emmausjünger, und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Also diesen Auftrag in Johannes 20 haben nicht nur die Elf Jünger gehört, sondern auch die anderen, die da Nachfolger des Herrn Jesus waren. Also alle. Der Sendungsauftrag gilt also allen und nicht einer Spezialgruppe von Christen. Dir und mir. Wir verstecken uns manchmal, kommt vielleicht noch, wenn wir Zeit noch finden, auf Einwände. Ja? Ein Einwand ist, ich kann nicht reden. Ich kann das nicht. Denken wir nochmal nachher drüber nach, also wenn wir Zeit finden. Ja? Aber der Auftrag gilt allen. Keiner ist ausgenommen. Apostelgeschichte 8 dazu. Von den ersten Christen kann man ja viel lernen. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 entstand eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und ich glaube, dass der Herr hier diese Verfolgung benutzt, um den Jüngern deutlich zu machen, ich habe euch einen Auftrag gegeben. Ihr solltet nicht in Jerusalem bleiben, Apostelgeschichte 8. Ihr solltet auch nach Judäa gehen und nach Samaria und bis an das Ende der Erde. Aber ihr seid nur zu Hause geblieben. Und da gibt es eine Verfolgung und jetzt werden sie alle verstreut, außer den Aposteln. Der Rest ist nicht mehr zu Hause. Stell dir mal vor, hier in Gummersbach, wo so viele christliche Gemeinden gibt, da kommt auf einmal der Herr und sagt, jetzt müsst ihr mal wissen, euch verteilen, ja? Also ihr müsst aus dem schönen Bergischen Land jetzt weg. Geht mal nach Ostdeutschland oder nach Münster da hoch oder ins Allgäu da runter oder wo auch immer hin. Das hat er hier gesagt, den Jüngern. Kam Verfolgung, jetzt mussten sie gehen. Und konnten nicht mehr in ihren Häusern zu Hause bleiben. Und da gehen sie weg. Und dann steht in Vers 4, Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Gewaltig, oder? Auf einmal haben sie den Leuten das, die Botschaft weitergegeben. Sie haben es kapiert, der Herr hat uns doch geschickt. Und natürlich in der Öffentlichkeit zu predigen, das ist eine Aufgabe für Männer, nicht für Frauen, aber von Frau zu Frau reden und weiterzugeben die Botschaft, das seid ihr Frauen wunderbar dabei, oder? Natürlich habt ihr die gleiche Aufgabe wie ein Mann, nur nicht zu predigen in der Öffentlichkeit, das ist keine Frage. Aber sonst im Persönlichen dürft ihr doch genauso tätig werden. Ihr müsst genauso tätig werden wie die Männer. Das ist unsere Aufgabe. Sie gingen also umher und haben das gemacht. Als der Jesus die Jünger da rief, dann hat er den beiden mal gesagt, kommt her, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Matthäus 4. Und wenn man so diese Motivation hat und dass wir merken, wir sind gefragt, da kann vielleicht uns der Jesaja eine Antwort geben, wie man das macht. In Jesaja 6 ist ja eine Bibelstelle, die man oft auf den Herrn Jesus Christus anwendet, als ob er gesagt hätte, hier bin ich, sende mich. Aber der Kontext ist ja ein bisschen anders. Da hat der Herr einen Auftrag. Müssen wir lesen, Jesaja 6. Guckt ein bisschen ungläubig. Jesaja 6, Vers 8. Dann steht, ich hörte die Stimme des Herrn. Wer ist ich? Nun, Jesaja. Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ihr Lieben, jetzt wollen wir eine Antwort geben. Also wir haben gelernt, ist eigentlich normal, dass wir das machen. Ja, selbstverständlich. Wir haben einen Auftrag. Wir sind gemeint. Und jetzt fragt der Herr mal ganz konkret hier, wen soll ich senden? Und da gehen hoffentlich alle Hände hoch und sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Das heißt doch nicht, dass wir alle nach Afrika gehen müssen oder nach Papua-Neuguinea, sondern einfach die Bereitschaft erklären, Herr, ich stell mich dir zur Verfügung, du kannst mich hinsenden, wo du willst. Hier bin ich, sende mich. Ich habe an einer Geschichte gelesen von einer Missionskonferenz in England. Da war ein alter Missionar aus Indien, das sind schon ganz viele Jahre her, 100 Jahre, keine Ahnung, ist der zurückgekommen nach England und sollte auf der Missionskonferenz als alter Bruder nochmal eine Ansprache halten. Er wollte eigentlich gar nicht mehr wieder zurück nach Indien, er war viel zu alt. Und dann hat er die Leute dort auf eine große Konferenz aufgefordert, wer will gehen? Ganz konkret gefragt, wer will gehen? Keiner gemeldet. Alle Hände unten geblieben. Und dann sagt er, wenn der König von England fragt, wer will für uns in den Krieg ziehen, da gibt es viele Freiwillige. Und wenn der König der Könige ruft, dann schweigt ihr alle. Dann will ich als alter Mann mich nochmal an den Gange setzen, damit die Inder wenigstens merken, da ist ein Christ, der sich um uns kümmert. Und dann ist der Mann zusammengebrochen und konnte nicht mehr. Und dann sind ganz viele losgezogen. Gab es eine gewaltige Erweckung in Indien. Wenn der König der Könige ruft, dann gibt es keine Hand nach oben. Hier bin ich, sende mich. Eben, ich hatte die Geschichte vor Jahren mal so gepackt. Denkst du, Herr, das kann nicht sein, oder? Wenn Menschen rufen für irgendetwas, da kommen Leute und machen mit. Und wenn du rufst, dann bleiben unsere Hände alle unten. Und wir sagen nicht, Herr, ich möchte tätig werden. Gebrauch mich da, wo du willst. Hier bin ich. Können wir uns ein Beispiel an Jesaja nehmen. Hier bin ich, sende mich. Und das Senden meint vielleicht zum Nachbarn zu gehen. Nicht die große Idee zu haben, gleich Missionsfeld Afrika, ja? Darum geht es gar nicht. Kann der Herr einen hinschicken? Weiß ich nicht, was er macht. Wissen wir doch gar nicht. Aber erstmal die Bereitschaft erklären. Ich möchte noch Einwände vielleicht so bringen. Ich habe Angst. Das ist ein Einwand, oder? Und die Bibel sagt, Sprüche 29, 25, Menschenfurcht legt einen Fallstrick. 1. Johannes 4, ich glaube Vers 18. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen gesandt. Wir lieben die Menschen, weil er sie liebt. Dieser gewaltige, allmächtige Gott hat die Welt so geliebt, dass er den eingeborenen Sohn gegeben hat. Und diese Liebe ist jetzt in unseren Herzen. Wir lieben die Menschen. Wir lieben sie. Und dann treibt diese vollkommene Liebe Gottes, die in unseren Herzen ist, die Angst aus. Jeder von uns hat Angst. Und es muss keiner denken, wir haben keine Angst. Holger, das stimmt auch heute noch, oder? Also ich mache, wenn ich Büchertischarbeit mache, immer noch Zittern und Zagen dabei. Du weißt nie, was kommt, ja? Keine Ahnung. Jeder hat von uns noch Angst, auf Menschen zuzugehen. Da wollen wir die Angst überwinden, weil wir die vollkommene Liebe haben. Dann sagen wir, Herr, deswegen gehe ich. Das Zweite, was wir bei der, ich habe Angst, in Apostelgeschichte 4, da können wir wieder von den ersten Christen lernen. Apostelgeschichte 4, da werden die Christen inhaftiert. Repressalien. Was machen sie? In Vers 29, sie beten. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Das ist doch gewaltig, oder? Sie beten darum, Herr, wir brauchen Freimütigkeit. Übrigens gibt es in der Bibel gar nicht die Aussage, wir haben keine Freimütigkeit. Hier steht immer nur Freimütigkeit im Positiven. Nun, ihr müsst das nun mal studieren. In der Apostelgeschichte gibt es 7-mal anschließend das Wort freimütig oder Freimütigkeit in der Apostelgeschichte. Bis zum Ende, wo der Paulus freimütig reden konnte. Gott antwortet auf dieses Gebet um Freimütigkeit. Er lässt sie freimütig losziehen. Also wenn wir Angst haben, dürfen wir beten. Herr, ich habe Angst. Nimm sie mir. Gib mir diesen freien Mut, zu den Leuten zu gehen. Glaubt nicht, dass er das Gebet erhört? Natürlich kommt er uns dann zu Hilfe und will unsere Gebete erhören. Ich kann nicht reden, ist auch so ein Einwand, oder? Keiner von euch ist taubstumm, oder? Also wir können uns über alles Mögliche unterhalten. Diese Aussage, ich kann nicht reden, ist einfach Käse, die stimmt einfach nicht. Die Aussage hat schon einmal ein Mann gemacht. Das war der Mose. Der Mose hat so manche Einwände gehabt, als Gott ihn geschickt hat. Und der letzte Einwand war der ehrliche. Der letzte Einwand war, Herr, schick doch, wen du willst. Du hast doch gut Deutsch, Herr, ich habe keinen Bock. Ich will nicht. Das war eigentlich seine wirkliche Absicht. Ich will nicht. Schick doch jemand anders. Das ist eigentlich so, wie wir so denken, Herr. Also dahin gehen, da kann doch jemand anders hingehen. Warum denn gerade ich? Du hast Bezug dazu. Wenn der Herr dir den Auftrag gibt, dann musst du reden. Dann wollen wir reden. Nächster Einwand. Wir leben in der Endzeit und haben nur eine kleine Kraft. Und wenn Leute das sagen, dann meint man da hinten, die haben eine kleine Kraft, als ob sie gar keine Kraft mehr hätten. Da steht aber doch erstens kleine Kraft. Und wir haben eine kleine Kraft. Ich möchte mal die Betonung anders legen, ja? Wir haben nicht die riesengroße Kraft, wie Moody und Spurgeon und Whitfield. Sie hatten eine Predigt, 3000 bekehren sich. Keine Ahnung, oder wie in der Apostelgeschichte, ja? Aber wir haben doch eine kleine Kraft. Wir haben immer noch Kraft. Wir sind doch nicht kraftlos. Und da sagt uns auch der Paulus in 2. Korinther 12, meine Gnade wird in Schwachheit vollbracht. Also wenn du sowieso denkst, oh, ich bin der Beste hierfür, ich schaffe das. Vergiss es, dann wird es gar nichts. Aber wenn wir wissen, wir können es nicht, dann will sich doch Gottes Kraft in uns verwirklichen. Dann will er uns seine Kraft geben, damit die Ehre Gott gehört und nicht uns. Wir dürfen uns auf ihn stützen und sagen, Herr, ich habe keine Kraft in mir, ich brauche sie von dir. Und dann will er sie uns gerne geben. Es gibt vielleicht noch manche andere Argumente, warum man nicht gehen sollte, müsste, könnte, aber sie gelten alle nicht, kann man alle abbügeln. Nein, der Auftrag gilt bis heute. Wir sind immer noch gefragt, du und ich. Letztes Beispiel zu dem Persönlichen in Markus 5. Da ist ein Mensch geheilt. Markus 5, ein Besessener. Der saß dann zu den Füßen des Herrn, bekleidet und vernünftig. Und er wollte jetzt beim Herrn bleiben. Kann ich mir gut verstehen, oder? Der hat ihn geheilt. Der Mann, der war völlig dämonisiert, ja? Okkult belastet. Und jetzt wird er geheilt. Und bei diesem Herrn, da will er bleiben. Aber, sagt der Herr, Markus 5, Vers 18. Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern spricht zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in der Dekapolis bekannt zu machen, wie viel Jesus an ihm getan hat. Ihr Lieben, wir können allen Menschen erzählen, dass wir einen Heiland gefunden haben, der uns gerettet hat. Oder? Persönliches Zeugnis geben. Man kann den Leuten sagen, ich war vorher wie du, ohne ihn. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Den, der mein Herz füllt, der mir meine ganze Sündenschuld abgenommen hat, der eine Zukunft für mich hat. Also wir können persönliches Zeugnis abgeben, wie der Besessene hier. Das ist doch gewaltig. Und da muss man gar nicht viel aus der Bibel kennen, oder? Also du musst nicht die Bibel auswendig kennen, um das weiter zu sagen. Wie viel der Herr an dir getan hat. Mehr braucht es bei den Leuten gar nicht. Das zieht an. Und wenn sie dann noch sehen, unser Leben steht dahinter. Wir sind tatsächlich glückliche Leute. Ich habe die Woche von Open Doors die Zeitschrift bekommen. Und da wird von iranischen Christen gesprochen, Frauen, die sich da bekehrt haben. Und dann war eine Frau aus muslimischem Hintergrund. Der Mann war Muslim. Und da sagt der Mann nach 20 Tagen zu der Frau: Das, was du hast, will ich auch haben. Der hat gemerkt, die ist ganz anders geworden. Das, was du hast, will ich auch haben. Das ist gewaltig, oder? Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Frau hat das gezeigt. Hat sich ihr Leben komplett geändert. Und da kann man Zeugnis ablegen von unserem Herrn. Habt ihr noch 10 Minuten Zeit?
Ja.
Noch gemeinsame evangelistische Arbeit. Einfach als mutmachendes Beispiel die Philippa vorstellen. Und das ist wirklich ein umfangreiches Thema. Ich habe mich jetzt versucht, hier zu beschränken auf für meine Begriffe jetzt wichtige Verse. Aber gemeinsam kam ich heute Mittag noch mal zu, durch einen anderen Hinweis. Philippa 1. Der Paulus betet ab Vers 3 im Dank für diese Geschwister und dann sagt er, warum er dankt. In Vers 5. Wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Die Leute haben sich bekehrt in Philippi, der Kerkermeister, die Lydia und wer noch all da war. Und dann haben die angefangen zu evangelisieren. Und die ganze Gemeinde hat mitgearbeitet. Er schreibt den Brief an die Gemeinde und sagt ihnen, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Toll, wenn das so eine Gemeinde ist, die einen evangelistischen Sinn hat. Die haben dafür gebetet. Die haben vielleicht Büchertischarbeit gemacht, was wir heute machen würden. Ja? Haben eingeladen zu Vorträgen über das Evangelium. Keine Ahnung, aber sie waren alle dabei. Frauen waren dabei. Sündtüche und, wie heißt die andere? Die Ephodia. Die haben mit Paulus gekämpft im Evangelium. Also alle dabei gewesen. Das ist doch gewaltig wie eine Gemeinde, oder? Also ich stelle mir das, ich wünsche das so, dass das Heimatgemeinde wäre. So eine evangelistische Gemeinde. So dürft ihr hier in Gummersbach so eine Gemeinde werden oder sein. Vielleicht seid ihr das ja schon lange. Ich rede hier einfach dummes Zeugs. Kolosserbrief noch ein Vers. Kolosser 1, Vers 5 und 6. Wieder Paulus im Danken für die Kolosser. Er war ja selbst noch nicht dort gewesen und er sagt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie auch unter euch. In Kolosse. War es, hat es ge, Wachstum gezeigt. Also haben sie alle mitgemacht. Für Wachstum muss man ja mal ausstreuen. Erst muss man ja säen. Sonst gibt es kein Wachstum, ja? Also ohne Säen gibt es keine Ernte. Die kommt nicht vom Himmel geflogen, da muss vorher gesät werden. Und die haben hier, die haben das, ihre Chancen genutzt dort in Kolosse. Ich möchte das für uns als gemeinsame Verantwortung nehmen, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam so arbeiten für den Herrn. Es geht um seine Sache, es geht um sein Reich, wie die Bibel sagt, auch oder um sein Werk. Und zum Schluss möchte ich gerne 4 mutmachende Bibelverse lesen. Die machen wirklich Mut. Im Prediger. Prediger war ja der weise Salomo, der weiseste Mann auf Erden, von Menschen gezeugt, sage ich gerne, und geboren dann auch. Er sagt in Prediger 11, Vers 1, wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Das ist eine Zusage, oder? Seht ihr, da macht man Evangelisation, also wir nennen das Evangelisation, also Vorträge, ja, über evangelistische Vorträge. Und dann wirst du gefragt, wie viele haben sich denn bekehrt? Ich frage gerne zurück, sag's mal, kennst du einen Bauer, der am Morgen sät und am Abend erntet? Den gibt es nicht. Die Saat muss aufgehen, oder? Aber hier steht, wirf dein Brot hin und nach vielen Tagen wirst du es finden. Wir hatten vor 2 Jahren bei uns Zeltevangelisation und da haben sich Leute bekehrt, aber ich habe schon vorher Tage gehabt, da hat sich keiner bekehrt. Eines Tages, nach, ich glaube, 4 oder 5 Jahren nach einem Zelteinsatz irgendwo, kommt ein junger Mann zu mir. Ich will mich bei dir bedanken. Also ich sage, es ist ja schön von dir, aber ich kenne dich nicht. Wofür du Danke sagst, weiß ich auch nicht. Ja, er hat eine CD bekommen von diesen Vorträgen vor 4 oder 5 Jahren und die waren Anlass, dass er sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat. Wenn er nicht zu mir gekommen wäre, wüsste ich das bis heute nicht. Aber die Bibel sagt, wirf dein Brot hin und nach vielen Tagen wirst du es finden. Wir bleiben im Prediger. Prediger 11, Vers 5. Am Morgen säe deinen Samen und am Abend zieh deine Hand nicht ab, denn du weißt nicht, welches gedeihen wirst, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Welche Möglichkeit gibt es nicht? Dass gar nichts aufgeht. Entweder das oder beides. Also das gar nichts steht nicht hier, gibt es anscheinend überhaupt nicht. Und dazu passt dann auch Jesaja 55, Vers 11. So wird mein Wort sein, es wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ihr Lieben, wir dürfen das Wort Gottes weitergeben. Und dann sagt der Herr, es wird nicht leer zurückkommen. Er legt einen Segen darauf und er legt Segen auf sein Wort. Das ist vielleicht nochmal wichtig, ja? Wenn wir Menschen das Evangelium weitergeben, dann wollen wir sein Wort weitergeben. Dann erzählen wir keine Geschichtchen, sondern wir bleiben beim Wort Gottes. Wir reden von Buße. Ja, aber das kapiert keiner mehr. Also musst du Buße erklären, ja? Das Wort Buße zu verwenden, ist nicht hilfreich für unsere Gesellschaft heute. Da musst du es erklären, was es bedeutet. Es ist biblisch, aber erkläre es dann, ja? Du musst erklären, was Glauben bedeutet. Jeder Katholik sagt dir, ich glaube auch. Und die meisten sind nicht wiedergeboren. Das ist ein Verstand hier oben, der sagt, ich glaube auch, dass er geboren wurde. Aber haben keine Beziehung. Da müssen wir Glauben erklären. Merkt ihr, wir müssen heute den Leuten biblische Begriffe erklären, damit sie sie verstehen. Darum geht es ja. Nur einfach was zitieren und dann abhauen und keiner hat es kapiert, bringt nichts. Aber es geht um Wort Gottes. Und die letzte Bibelstelle, die soll uns auch nochmal Mut machen, dass wir nicht meinen, oh, wir haben nichts erlebt, also kommt nichts. In Johannes 4, Johannes 4, Vers 37, da spricht der Jesus von Saat, von Feldern, die weiß sind zur Ernte. Da gibt es einen tollen Vers in Vers 37. Denn hierin ist der Spruch wahr. Einer ist es, der sät, und ein anderer, der erntet. Also musst du nicht denken, bei mir tut sich nichts. Ich habe einen alten väterlichen Freund gehabt, der hat sehr viel Traktate verteilt. Und der sagte mir, Thomas, ich würde es doch so gerne erleben, wenn sich jemand bekehrt. Ich glaube, der hat es nie erlebt. Trotzdem hat er weitergemacht, bis er irgendwann tot umfiel. Kurz vorher hat er aufgehört. Er hat weitergemacht, auch wenn er nicht sofort Erfolg sieht. Wisst ihr, unsere Gesellschaft ist ein Erfolgsdenken, das Normale. Da muss etwas gemacht werden und sofort muss man Erfolg sehen. Sonst macht man gar nichts. Das hat unsere Gesellschaft. Und das geht natürlich in die christlichen Kreise genauso rein. Das ist weltliches Denken übrigens. Das ist, was die Bibel in Römer 12 sagt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ja? Denkt nicht so wie die Welt, dieses Erfolgsdenken. Nein, wir streuen aus, wir säen in der glasklaren Erwartung, Herr, du stehst zu deinem Wort. Es wird zu deiner Zeit aufgehen. So wollen wir uns Mut machen, diese Botschaft weiterzugeben. Unser Herr ist es wert, dass wir für ihn arbeiten. Er hat sein Leben für alle gelassen, sagt die Bibel, 1. Timotheus 2, Vers 6. Als Lösegeld zugunsten aller Menschen. Er ist es wert, dass wir für ihn tätig werden. Die Menschen sind es wert. Wir lieben sie, dass sie nicht verloren gehen. Und deswegen setzen wir uns ein für diese Botschaft.